Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Der HFF-Treppenlauf, die HFF ist ja so ein wirklich großes.
Ich war ja auch nie in der neuen. Ich kenne ja die neue HFF.
Aber hallo. Ja. Also Sie kennen die alte Bettfedernfabrik, die war ja nett. Ja. So. Aber auch klapprig hinten und vorne. Und das ist ja jetzt ein Riesengebäude, ein Riesending. Und durch das ganze Gebäude, 5 Stockwerke, geht eine Treppe, ja, sozusagen bis zum Himmel. Ja. Die ist echt lang. 5 Stockwerke. So, freiwillig gehe ich den nicht. Ja. Und als wir eingezogen sind, haben wir gedacht, irgendwie dieses Gebäude, muss man was mit machen. So. Ja. Dann haben wir den HFF-Treppenlauf erfunden. Man startet unten und rennt bis oben durch und es wird gestoppt so. Ja. Es gibt einen DJ dabei, ja, und es gibt Preise und es gibt einen Kinderlauf und es gibt Staffel und es gibt Kostümstaffel. Ja. Ja, Kostümstaffel dieses Jahr hat die Wednesday-Staffel gewonnen. Ja. Wir waren super kostümiert. Ja. So, und dann laufen wir halt sowas, das geht. Ja. Ne? Und dann gibt es ein Bier dazu. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn uns verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest einen kurzen Zeitraum lang. Und ich habe sie immer sehr geschätzt, sehr bewundert. Und es ist, glaube ich, der erste und vermutlich auch für alle Zeiten einzige NBE-Gast, mit dem ich mich duzen werde. Ich freue mich sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt und heute hier ist. Hier ist Frau Michaela Krützen.
Ja, guten Tag, Herr Bokelberg. Und vor lauter Aufregung haben Sie gerade gesagt, dass wir uns duzen werden.
Ach so, ich meinte siezen.
Siezen, weil das natürlich so ungewohnt ist, ja, weil so Medienheinis, die duzen sich ja alle. Und ich bin ja leidenschaftliche Siezerin.
Ich bin ja, ich sage ja immer, ich bin Rheinländer, für mich ist Siezen körperlich anstrengend und eine Herausforderung, aber bei Ihnen käme es mir auch komisch vor, Sie zu duzen, muss ich ehrlicherweise
sagen. Ja, auch ganz viele Studierende, die ich dann so treffe, die dann auch mittlerweile so in die Jahre gekommen sind, weil ich bin in dem Beruf jetzt auch so 35 Jahre, ja, dann sieht man sich dann so wieder und dann freuen die sich richtig, mich zu siezen, ja, und wir siezen uns dann so auf irgendeiner Veranstaltung. Das hat dann irgendwie auch wieder was. Also wenn alle sich duzen, ist das Siezen fast ein Privileg und eine Auszeichnung.
Das stimmt. Also Sie sind sozusagen meine Siezen Freundin. Ja. Es gibt ja auch das, was ist Hamburger Du, ist glaube ich Vorname und Siezen.
Genau, das ist so eine Lösung, aber das mache ich auch nicht. Also eine Kollegin von mir, die neigt dann dazu, wenn da so jemand vor ihr sitzt, der so, sagen wir mal, so frisch von der Schule, ja, und der völlig fertig ist, wenn man den im Bewerbungsverfahren so siezt, ja, ne? Dann geht ihr so zum, sagt ihr dann irgendwie, was weiß ich, was Larissa und sie. Das, ja, hilft auch nicht viel in der Aufregung, aber ist dann so eine Mischform. Aber wir beide bleiben schön, wie wir es während des Studiums gemacht haben,
ja,
beim Sie.
Es gibt ja auch, was ja auch schön ist, in so Supermärkten beobachtet man oft dieses Nachname und Duzen. Mhm. Du, Frau Meier, gibt es ja dann da oft.
Ja, oder so früher, als man noch in Kaufhäuser ging in der, ja, Kindheit, wo dann nur über die Lautsprecheranlage, ja, das auch kam. So, was weiß ich was. Ne? Also das ist dann auch so eine Mischform. Die müssen sich mit Frau Müller-Meyerschmitz anreden, aber duzen sich in Wahrheit auch eine Mischform. Also, ja, die deutsche Sprache hat da viele Möglichkeiten.
Das stimmt. Ich hatte auch irgendwann mal gelesen, irgendwo stand mal der geheime Telefoncode, welche Nummer man eingeben muss, damit man im Kaufhaus über Lautsprecher zu hören ist.
Ah, das aber das ist doch eine Wandersage.
Also in den falschen Händen ist das eine große Macht.
Irgendein Teenager hätte das doch bestimmt mal ausprobiert. Ja.
Ja, gibt es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Weil es gibt ja eigentlich auch fast gar keine Kaufhäuser mehr.
Es soll noch Kaufhäuser geben, aber weder Sie noch ich waren, glaube ich, in den letzten 10 Jahren in einem.
Nee, ich gehe gerne, weil ich finde das so schön, wie die so, eine Vorliebe für alles Morbide auf eine,
okay,
seltsame Art und Weise.
Wenn die so ausstarben, wie, ja, dann so ganze Etagen menschenleer sind.
Absolut.
Und 5 Betttücher in der Ecke liegen. Ja. Ach nee, das, also ich kaufe eh ungern, also ich kaufe eigentlich nichts, wenn es sich vermeiden lässt. Ja. Und die paar Sachen, die ich brauche, kaufe ich hier im Fädel.
Ja, ja. Frau Krützen, Sie leben in Köln, wir haben uns aber in München kennengelernt, weil Sie meine Professorin für Medienwissenschaft an der HFF waren, als, mhm, ich an der HFF studiert habe. Und das Faszinierendste war für mich immer, als ich mich beworben habe und dann genommen wurde, war ich super aufgeregt, weil ich dachte, oh, jetzt geht das große Filmemachen los und ich kann endlich all meine Träume und Visionen umsetzen. Und dann habe ich mir natürlich, bevor ich dann an die HFF kam, 1000 Mal das Curriculum durchgelesen, weil ich so, oh, was könnte interessant sein und was ist spannend, was hört sich spannend an. Und dann dachte ich auch so, oh, Technik ist bestimmt ganz interessant, wurde dann eines Besseren belehrt. Und bei Ihnen war es genau umgekehrt, da dachte ich nämlich, naja, Medienwissenschaft, das muss ich dann machen. Und dann, als ich dann an der Uni war, an der Hochschule war, fand ich Ihren Unterricht am allerinteressantesten, am allerinspirierendsten tatsächlich auch. Das war für mich ein großes Faszinosum, weil es klingt ja auf dem Papier immer alles so ein bisschen drüsch, wie der Kölner sagt. Mhm. Ist denn Ihr Anspruch ans Lehren immer der gewesen, dass es so unterhaltsam wie möglich sein muss?
Nee, unterhaltsam wie möglich, damit kommt man auch nicht durch, sondern also ich komme ja von der klassischen Uni eigentlich, ja, und als Medienwissenschaftlerin, ich mache ja vor allen Dingen Film und Fernsehen, ist man ja an so einer Uni, Uni Köln, danach war ich Uni Potsdam, ist man der Popstar. Ja. Also da ist man ja von vornherein der Popstar. Da spricht man einfach über die interessanten Sachen. Ne? Ja. Man hat Filme im Gepäck und auch Fernsehserien hatte ich damals schon im Gepäck. So, und dann war mir aber klar, okay, ich wusste eigentlich gar nicht, was die Hochschule für Fernsehen und Film war, aber als ich da ankam, dachte ich, okay, hier bist du nicht der Popstar, hier bist du die Lateinlehrerin. Ja. Ne? So, und jetzt musst du das schaffen, sonst wirst du da nicht glücklich, dass die Studierenden, die ja auf gar keinen Fall das hören wollen, also was ich so zu erzählen habe, die wollen ja eine Kamera an den Händen haben, ja, dass sie das irgendwie gut finden. Ja. Und der Trick ist, glaube ich, also wenn man es zu unterhaltsam macht, wenn man zu sehr so auf die Tube drückt, das ist jetzt alles lustig und spaßig, das passiert nicht, sondern da muss so in jeder Vorlesung muss so ein bisschen so ein kleines Element drin sein, aber da muss auch irgendwas drin sein, wo man so merkt, so, boah, jetzt ist da so ein Riesengroschen gefallen. Ja. Also wo man sagt, so, was weiß ich was, so ein harmloses Buch wie Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Ja. Das kann man eigentlich nicht unterrichten. Da steht ja schon alles im Titel drin. Ne? Also Fernsehen macht doof, sehr verkürzt gesagt. Ja. Dann hüpft man das noch so ein bisschen auf und erklärt, wo der das her hat und so. Und dann ist das aber eigentlich nach 20 Minuten gelaufen. Alle haben verstanden, der Mann ist gegen Fernsehen, weil es macht angeblich doof. So, und wenn man, dann sagen sie alle, das stimmt doch nicht und so, okay, lassen wir sie diskutieren, dann sagt man, ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein paar Jahre, Sie haben Kinder, dürfen die denn dann einfach Fernsehen gucken? Und dann sagen alle, nein, auf gar keinen Fall, ne? Dann lässt man sie wieder und dann sagt man, okay, aber geht da jetzt irgendwie nicht zusammen. Erst haben sie gesagt, das stimmt nicht, was der Postman sagt, und jetzt haben sie all die Argumente, die der bringt, gebracht.
Ja.
Ach ja, stimmt. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Also ja, wenn man sozusagen den Finger in die Wunde legt, das kann man auch schon mal theoretisch anspruchsvoller machen, dann funktioniert das. Wenn man es nur Lullifax macht, klappt das nicht. Aber mein Job ist eigentlich, Leuten, die nichts über Filmgeschichte wissen wollen, sondern denken, jetzt muss ich echt so einen Stummfilm gucken, dass die sich da drin verlieben. Also nicht in den Unterricht, sondern in diesen Stummfilm und sagen, oh, das finde ich super. Und da muss ich dann auch, da greife ich dann in die große Trickkiste. Wenn ich jetzt merke, es wird echt schwierig, so, was weiß ich, also ich habe jetzt neu im Programm Alice Guy-Blaché, die ist so eine, hatte ich damals, als sie da war, noch gar, wusste ich noch gar nicht, dass es die, also ich wusste, dass es die gab, aber so, jetzt gibt es die Filme, habe ich gemerkt, okay, die ganz kurzen gehen, aber die längeren werden schon schwieriger und ich will die aber dafür begeistern. Ja, und dann habe ich irgendwie einen Studierenden, der hat eine kleine Band.
Ja.
Und dann haben die das vertont und jetzt, muss ich sagen, ist ein Höhepunkt.
Ja.
Also so muss man es, glaube ich, an der Filmhochschule, dass die Leute sich verlieben in die Filme, die man zu zeigen hat, in die Ideen, die man hat, weil man ja leider nur Lateinlehrer ist.
Ja. Sie haben schon ein großes wissenschaftliches Ethos, das Sie an. Also es ist ja schon, es soll zwar irgendwie, man soll sich jetzt nicht langweilen oder, naja, das ist auch irgendwie verkürzt gesagt, aber den trockenen Stoff so lebensnah wie möglich zu vermitteln, aber eben trotzdem alles sehr wissenschaftlich basiert und sehr wissenschaftlich fußend sozusagen.
Ja, und das Lesen ist natürlich dann eine Königsdisziplin nach wie vor. Also das Grundprinzip ist, dass man im ersten Semester erstmal das Sehen übt, also konzentriertes Sehen. Das können aber Leute, die in der Filmhochschule sind, eigentlich ganz gut. Das muss man nur systematisieren. Das geht
schnell. Das muss ich aber sagen. Also Filmgeschichtsvorlesungen, das ist ja, das sind ja mehrere mehrere Stunden, wo man da hingeht. Morgens um 10 geht das los.
9:30 Uhr.
Ja. Und dann da im Kino sitzen und einen Stummfilm gucken. Das ist unter der Woche schon eine Herausforderung.
Ja, da gibt's auch, ich weiß auch genau, wer einschläft. Das sehe ich ja von hinten so. Aber meistens ist es, ach, das ist dann nicht schlimm. Das darf man nicht persönlich nehmen. Ja. So. Also Solaris, der ist ja 3 Stunden...
Ich habe Birth of a Nation verschlafen.
Ah, okay, den habe ich ehrlich gesagt mittlerweile aus dem Programm genommen.
Ja, find ich gut.
Also nicht den ganzen Film, ich zeige jetzt Ausschnitte, weil ich gedacht habe, okay, also dass das ein zutiefst rassistischer Film ist und was dazu, das kann ich auch kürzer machen.
Mhm.
Und dann in der gesparten Zeit mache ich Oscar Michaud. Das war ein Black American, der zu der Zeit so Independent-Filme gemacht hat.
Das ist ja cool.
So, und das heißt, ich setze das so gegeneinander, habe ich einen Trick gefunden. Ja, weil bei Birth of a Nation muss man echt sagen, 3 Stunden.
Puh, ja, so ist er auch noch Horror. Also,
also sehen lernen so und dann ist aber das mit dem Lesen ja mittlerweile ein großes Problem geworden. Also konzentriertes Lesen ist in der Generation, jetzt muss ich schon sagen, nach Ihnen, weil das ist
TikTok
so,
quasi,
in der Generation TikTok. Echtes Problem
wirklich
geworden.
Also merken Sie das als
Lehrer. Man merkt, es gibt so 2 einschneidende Momente. so würde ich mal sagen, so, in, so um 2010 habe ich zum ersten Mal reduziert, weil ich gemerkt habe, die packen das nicht mehr. Das ist wirklich nicht mehr drin. Ja. Und jetzt nochmal, weil man sehen kann, die Konzentration, das ist wirklich, kann ich empirisch zeigen, Texte, die Konzentrationsspanne, auch wenn sie es wollen, ist schon so, dass so ein Drittel etwa die nicht mehr aufbringt. Also bei Solaris, also wieder mal das Beispiel Solaris, da hatten wir eine Zeit lang einen ganz guten Lauf, wo es wieder besser ging mit der Konzentration. Und dieses Mal irgendwie war hinterher der Scherz, wir hätten eine Drehtür ins Kino einbauen müssen. Nicht, weil die alle aufs Klo mussten, sondern weil die es nicht ausgehalten haben, weil da ja nichts passiert. Ja. Und dann hilft manchmal, wenn man sagt, ja, jetzt gucken Sie sich das nicht so an, wie Sie das gewohnt sind mit so einem Film, Aktion, Reaktion, sondern wie so ein Bild so oder wie eine Waschmaschine so drauf gucken, in den Körper locker machen. Ja. So ein Drittel hält das nicht aus, weil sie von TikTok gewohnt sind, dass da was passiert. Ja. Wahnsinnige Reizdingsbums und mal gespannt, was aus denen dann so wird, was die für Filme machen.
Ja. Also, es gibt ja auch Filme, die, ich meine, Solaris zählt ja auch, ist ja auch eine Herausforderung.
Ja.
Gibt ja auch, ich kann mich auch noch an, was war das? Stalker erinnern. Auch das.
Ich glaube, in ihrem Jahrgang habe ich Stalker gezeigt und nicht Solaris, das habe ich mal ausgetauscht. Ja. Tarkowski ist einfach, wenn man so zweites Semester ist, so, und es erwischt einen mit der Filmgeschichte 4 und dann kommt Tarkowski.
Ja.
Das ist ein Frontalschlag irgendwie und denkt, was ist das denn da irgendwie? Weil eigentlich kennt man ja nichts. Also das ist ja. Ist ja auch in Ordnung. Man ist ja nicht so, als ob Filmhochschüler vorher alles gesehen hätten. Die meisten, für die fängt die Filmgeschichte jetzt so ungefähr 2010 oder 15 an.
Ja.
So, also man kann immer so den, als ich an die Filmhochschule kam, da war es irgendwie noch so die 80er, die das Dominante waren. So E.T. kannten da alle. Mhm. Dann kannten alle Pulp Fiction.
Ja.
So, und dann kam Inception. Dann kannten alle Inception. Ja. Und jetzt weiß man nicht mehr, was alle kennen, weil alle was anderes gesehen haben. Es gibt kein nichts Verbindendes mehr und die haben wenig Seherfahrung. Ja, und dann ist das halt mein Job, so zu sagen, okay, wenn das langweilig bleibt, hören Sie auf, das zu gucken.
Ja.
Aber wir können das irgendwie schaffen, dass sie das Interessante daran entdecken. Und das ist so das Ziel. So, und im Lesen halt auch. Ich mache niemanden zu einem Leser, zu einer Leserin, wo sie dessen Nackenhaare sich aufstellen bei allem. Aber so eine ganz gute Quote habe ich, glaube ich, schon.
Aber es ist interessant, weil als ich angefangen habe, da hatten Sie noch erzählt, ich glaube bei der Einführungsveranstaltung, dass der Jahrgang vor uns, Sie lassen ja jeden Jahrgang über den besten Film aller Zeiten abstimmen. Oder haben das zumindest damals
gemacht? Habe ich damals gemacht, mache ich immer noch. Ja. Dann mache ich immer noch.
Das war nämlich im Jahrgang vor uns E.T. Ich weiß gar nicht mehr, was unser Jahrgang abgestimmt hat.
Aber das gab einen Jahrgang, also das war mal, das härteste war Dirty Dancing, E.T. und Back to the Future, glaube ich, oder sowas. Das war aber der beste Film der 80er, wurde abgestimmt. Das war's. Ne? Ja. So, und dann den besten, das habe ich rausgenommen, weil für die ist die 80er mittlerweile Steinzeit. Aber was ich immer noch mache, ist, dass ich sie in einer Vorlesung, wenn es um den Kanon geht, brauchen wir einen Kanon und ist das sinnvoll mit dem Kanon, dann sollen sie selber abstimmen, was sie denken, was im Kanon sein soll und was sie finden, was ihr allerliebster Film ist.
Ja.
So, und da ist das Interessante eigentlich, dass nichts mehr dabei rauskommt.
Also es gibt keine einheitliche Meinung mehr.
Ja, ich habe gerade den Kopf geschüttelt als Kennerin, als Podcast-Profi. Nee, also das hat aufgehört. Das war vorher so, also sag ich mal, bis so 10er Jahre noch. Also
ja, wahrscheinlich bis so Inception oder sowas.
Ja, wo man dann sagte, okay, ne, wo dann so wo man sich so drauf geeinigt hatte in der Zwischenzeit so, ne? Wo man so offenbar Gespräche und dann weiß man, ah, das ist so, ne? Und
Drive war doch bestimmt auch sowas, was
Drive, so nee, gar keine ganz hohen Plätze. Ne? Drive war aber immer dabei, aber so komischerweise auch, wo man sagte, so Paris, Texas, so, ne, okay. habe ich was nicht mitbekommen, so, aber in Ordnung. Also das kam immer was bei raus, das ist eigentlich das Interessante. Ne? Ja. Und da waren auch so, selbst Citizen Kane tauchte dann da so gelegentlich auf. So. Das ist komplett weg. Das ist
interessant.
Also die Bandbreite der Vorschläge ist gigantisch geworden. Also da sitzen, dass man so eine Vorstellung hat, also an der Hochschule für Fernsehen und Film werden im Jahr 50 Leute so ungefähr aufgenommen.
Mhm.
Ich habe das ganze Grundstudium da sitzen dann so, sagen wir mal, so 104 oder so. Ja. 104 Menschen. Und die können dann 3 Titel angeben. Oder nee, 5 dürfen sie angeben. 5 dürfen sie angeben.
Ja.
Und da hat man dann über 300 Titel.
Ach, krass.
Also die arme Frau Maus, die das auswertet, weil die auch so alle so eine Klaue haben, weil die ja gar nicht mehr mit der Hand schreiben können, sitzt dann da und es ist unfassbar. Es gibt keinen Konsens mehr. Wahnsinn. Also der größte Lerneffekt für mich ist zu wissen, dass die Leute, die vor mir sitzen, keine gemeinsame Seherfahrung mehr haben. Das ist total ausdifferenziert.
Aber ist das denn gut oder schlecht?
Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Also fürs Unterrichten ist es ein bisschen anstrengend, aber es ist ja vielleicht eine sehr eingeschränkte Perspektive aufs Leben. Dass das so auseinander ist, ist für einen Jahrgang, für dass man so zusammenkommt und gemeinsam Filme macht, auch ein bisschen ungut. Mhm. Weil so eine Begeisterung, die man so gemeinsam teilt, ist ja wie so eine Klebemasse. Ja. Ne? Dass man sagt, boah, heute Abend kommen 10 Uhr, wir haben jetzt irgendwie lange was gemacht, lass uns doch noch zum 10. Mal gucken. Ja. Das habe ich den Eindruck, passiert nicht mehr, also für den Jahrgang. Aber ob es gesellschaftlich jetzt nicht vielleicht eine Verbesserung ist, dass alle was anderes gucken.
Diversifizierung.
Ja, wenn es so divers wäre, das ist ja mehr eine Wunschvorstellung. Ne? Wir wünschen uns ja alle, wir würden gerne divers gucken und strengen uns dann auch so an, wenn man sagt, so jetzt kommt irgendwie der Spielfilm aus dem Senegal so. Und dann sitzt man dann da, oder was hat man jetzt nicht, ehrlich gesagt? Ich habe das jetzt in der Filmgeschichtsvorlesung auch thematisiert. Ja klar, natürlich ist die ganz große Herausforderung, Filmgeschichte jetzt auch diverser zu unterrichten. Mhm. Bei den Frauen fällt mir das leicht, das habe ich immer schon versucht. Ja. Und das ist natürlich in den ersten 50 Jahren der Filmgeschichte ist das Feld ein bisschen dünner. Also ich gehe ja nur bis 1980, ne? Aber kann man gut erklären, kann man sich Figuren rausreißen. Bei dem, was man mal Weltkino genannt hat, ist es deutlich schwieriger, also den Funken auch so überspringen zu lassen und nicht zu sagen, so, jetzt gucken wir irgendwie den ersten Spielfilm.
Nicht, dass
es so
paternalistisch ist.
Ja, genau. Man kriegt dann so dieses, so, und das ist jetzt
das ist aber toll.
Ist aber, ne, so, hier ist Ousmane Sonmen, der Vater des afrikanischen Kinos. Ne? Ja. So, wie kriege ich das? Muss ich dann immer Gäste einladen? Ist auch bescheuert, weil ich mache ja alles selber. Mhm. Das heißt, also divers zu sein, nicht als Schlagwort, sondern von der Begeisterung her, da muss ich mir auch jemanden suchen, man merkt das ja, wenn jemand vorne steht, so jetzt gucken Sie mal da, gleich, ne, wie er oder sie das gemacht hat, ist Ihnen das aufgefallen? Das kann man schon mal ein bisschen spielen, aber das spürt so ein Saal. Das spürt so ein Saal, dass man sich nicht begeistert. Also wenn ich mir die 300 Titel angucke, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, ach, die bringen Filme aus irgendwie, was weiß ich was, Singapur, von denen ich noch nie was gehört habe, sondern es ist einfach diese wahnsinnige Bandbreite an Streaming-Angeboten, die sich da nicht widerspiegelt.
Ja, verstehe.
Was ja okay ist. Ja. Die DVD ist tot, Streaming lebt. Ja. So, ja.
Streamen Sie auch schon? Ich meine, die neue HFF, die hat doch wahrscheinlich auch so einen Streaming-Projektor, oder?
Brauche ich gar nicht, weil also ich bin vor Corona schon in die Digitalisierung ein bisschen eingestiegen. Ja. Und dann hat Corona natürlich alles erfordert. Also man sich das so vorstellen kann in so einer Filmgeschichtsvorlesung, die ist immer so ungefähr eine Einheit von 75 Minuten, wo ich was erzähle zu einem Film, den man vorher gesehen hat. Aber ich zeige ja auch Ausschnitte dann nochmal da drin oder gehe die dann so genauer durch. Und in Corona-Zeiten habe ich das eben nicht einfach nur aufgezeichnet, sondern wir haben das produziert. Und dann mussten wir die ganzen Ausschnitte digitalisieren und daher hat also meine Wissenschaftsabteilung so eine Art eigenes Netflix aufgebaut. wir nennen es immer das Irren-Netflix, weil da so Ausschnitte irgendwie drauf sind, auf die wir zurückgreifen können. Und man sagt so, was ist das denn jetzt irgendwie? Was sind denn das für komische Ausschnitte? So, aber es ist schon ein Riesenfundus jetzt, wo wir jedes Semester halt für unsere interne Arbeit was hinzufügen. Also wir haben immer noch dieses große Lehrmittelarchiv, aber eigentlich sind wir da jetzt seit Corona auch digital unterwegs.
Ja. Machen Sie noch ich weiß noch, es gab damals die Reihe, dass StudentInnen Filme vorstellen konnten, von denen sie meinten, es hieß, glaube ich, kennst du den schon?
Kennst du den schon? Ja. Der war meine absolute Lieblingsreihe.
Gibt es die noch?
Ist eingegangen.
Ach, weil zu wenig kam.
Weil zu wenig kam. Ja. Aus genau dem Effekt, alle wollen gerne einen Film vorstellen, ich, aber den der anderen gucken. Und der Punkt, wo ich es abgeschafft habe, das war wirklich unfassbar, da hatte jemand einen Film vorgeschlagen, es waren so, weiß ich nicht, 8, 9 Leute da, gut, ich mache auch für 8, 9 Leute, setze mich da einen Abend hin. Aber die Person hat dann ihren Film vorgestellt, er sagt, das ist super, den müsst ihr gucken, und ist selber gegangen.
Ach, wirklich?
Und da habe ich gedacht, nee, hat sich überlebt.
Ja.
Also das hatte ja mal Glanzzeiten, da haben wir die Bettwurst oder so, erinnere ich mich noch lebhaft dran. Da waren da 50 Leute und haben im Kino die Bettwurst geguckt und jemand hat so eine Einführung gemacht von den Studierenden, wo ja auch der Vorschlag kam, außer kennst du den schon, wollten wir ja noch machen, kennst du das schon, die HFF-Modenschau. So, wo wirklich gute Stimmung da auch war. Und da muss man einfach sagen, das ist weg. Ich musste neue Sachen erfinden. Also wo so ein Gemeinschaftsgefühl kommt. Und das kennen Sie, glaube ich, nicht. Ein HFF-Treppenlauf beispielsweise.
Nee, okay.
Der ist super. Also der war während Corona auch tot. Der HFF-Treppenlauf, die HFF ist ja so ein wirklich großes.
Ich war ja auch nie in der neuen. Ich kenne ja die neue HFF.
Aber hallo. Ja. Also Sie kennen die alte Bettfedernfabrik. Die war ja nett. Ja. So. Aber auch klapprig hinten und vorne. Und das ist ja jetzt ein Riesengebäude, ein Riesending. Und durch das ganze Gebäude, 5 Stockwerke, geht eine Treppe. Ja. Sozusagen bis zum Himmel. Ja. Die ist echt lang. 5 Stockwerke. So. Freiwillig gehe ich den nicht. Ja. Und als wir eingezogen sind, habe ich gedacht, irgendwie dieses Gebäude muss man was mitmachen. So. Ja. Dann haben wir den HFF-Treppenlauf erfunden. Man startet unten und rennt bis oben durch und es wird gestoppt so.
Ja.
Es gibt einen DJ dabei und es gibt Preise und es gibt einen Kinderlauf und es gibt Staffel und es gibt Kostümstaffel.
Ja.
Kostümstaffel dieses Jahr hat die Wednesday-Staffel gewonnen. Wir waren super kostümiert. So, und dann laufen wir halt sowas, das geht. Ja. Ne? Und dann gibt es ein Bier dazu. Oder, das habe ich bei Ihnen auch noch nicht gehabt, glaube ich, waren wir ein Schnitzelessen für Fassbinder?
Nee.
Habe ich auch an der neuen erfunden, sowas. Ja. Ne? Jetzt gehen wir nicht mehr Schnitzelessen, weil wegen der Vegetarier und Vegetarierinnen, sondern wir gehen auf die Dachterrasse von der Deutschen Eiche, seinem Stammlokal, ja, und trinken ein Bier auf Fassbinder.
Na, sehr gut.
Und stehen dann da oben und also das klappt besser. Also ich glaube, so die so im Kino noch mal mehr sitzen, das nicht mehr.
Ja.
Aber man braucht so
Social Events.
Ja, das würde ich eben nicht so nennen, weil das ist ja sowas. Das muss sowas sein, wo man gerade das nicht so merkt, dass ein Social Event ist. Und man sagt, ich gehe jetzt mal ein Bier trinken.
Ja.
Und dann rede ich mal vielleicht mit einem oder einer, mit der ich noch nie geredet habe. So. Und sowas muss man schaffen. Das war mal, kennst du den schon?
Ja.
Und man muss halt so genau gucken, bin ich jetzt so alt, dass ich nicht mehr sehe, dass die das gar nicht interessiert?
Mhm.
Also bei Ein Helles für Fassbinder waren irgendwie, also Grundstudium sind 100 Leute und es waren 80 Leute auf der Dachterrasse von der Deutschen Eiche. Scheint noch ein Bedürfnis zu sein, da 2 Stunden Bier zu trinken und diese Treppe raufzulaufen und sich so ein bisschen zum Affen zu machen.
Ja.
Das war okay. Es war nicht ganz so voll wie vor Corona, weil alle so dachten, was ist das denn?
Mhm.
So, und das gehört zu so einem Programm dazu an der Kunsthochschule, weil das klappt nicht mehr von alleine. Das war in den früheren Jahrgängen, die haben ja so eine Party gemacht.
Ja, wir mussten ja eine Party machen.
Das ist ja mit dem Neubau, hat sich das ja zerschossen.
Ja.
Also das hat noch ein paar Mal stattgefunden, aber die haben dann so von mir als ein DJ angeheuert. Und da muss man sagen, nicht sozusagen die Idee ist ja ganz anders.
Ja.
Also die Idee ist ja nicht, wir heuern jetzt Security an und einen DJ und eine Putzfrau.
Ja.
So, ne? Also,
das haben wir noch alles selber gemacht.
Das gehörte ja dazu, ja, ne? Also ich erinnere mich an, also so man sagte, okay, dann merkte man in so einem Jahrgang, ne?
Ja.
Also da erinnere ich mich an einen Jahrgang. Ich habe ja immer diese Nachtaufsicht dann gehabt.
Mhm.
Und morgens um 6 haben die dann alle geputzt. Und da erinnere ich mich an so ein Bild, so 2 Studentinnen, die irgendwie morgens um 6 sich so riesige gelbe Gummihandschuhe anzogen, von denen ich das niemals gedacht hätte,
ja,
und die Klos geputzt haben. Und ich gedacht habe, okay,
ja,
Respekt. Ja. So. Und das sehen die anderen dann auch und dann, ja, kommt man so zusammen.
Ja.
So, und das klappt so nicht mehr. Die sind so gewohnt, das alles zu professionalisieren und dann ist da so ein DJ oder eine DJin, die das so professionell macht und so coole Sachen spielt.
Ja.
Und das darf man nicht. Man muss da irgendwie auf die Kacke hauen. Man muss irgendwie eine Band haben, die schlecht, am besten so ein bisschen schlecht ist,
ja,
auch. Sie hatten doch eine Band.
Wir hatten eine Band.
Erinnere ich mich. Sie und Frauke Finsterwalter haben gesungen.
Genau, wir hatten eine
Band.
Und
zwar Material Girl, erinnere ich mich noch dran.
Sie extra.
Ja, erinnere ich mich. Lebhafter Moment. Das war sehr schön.
Ja.
Das war auch schön.
Unser Partymotto war I love school. Wir haben alles
genau,
in der Highschool-Party
gemacht.
Ach
richtig, genau. Ich erinnere mich nicht. Jetzt kommt das wieder mit diesem Krattpapier überall.
Genau, so ein Abschlussball.
Und dann weiß ich noch, war Senatssitzung und sie haben da draußen diese Krattpapierzeugs hingemacht und diese Fotos. Und eine Professorin von einer befreundeten Kunsthochschule, die da war, so, ich weiß gar nicht mehr warum, hat sich total empört über die Ästhetik. Da habe ich gesagt, das ist doch ein Zitat.
Ja.
Und dann so, 21, 22, ach so. Sie waren da gerade im Aufbau. Das war eine schöne Party,
ja,
erinnere ich mich
schön,
dran. Die
ja,
war wirklich schön.
Ja.
Und Sie sind mit der Grund, dass ich in der HFF geblieben bin. Wussten Sie das?
Nee, wieso das denn?
Als ich 40 geworden bin, haben Sie eine Party gemacht.
Ja.
Also Sie mit, Sie waren der DJ.
Ja.
Ich war ja, als ich an die HFF kam, nicht so ganz so glücklich die ersten 2 Jahre und dachte, nee, also was ist das? Und soll ich hier wirklich bleiben? So, und dann war, also von mir ist die Technik zum Unterrichten war so vorsinnflutlich. Es gab irgendwie keine Anschlüsse für Laptops. Es gab keinen Vorschaumonitor im Kino. Ja. Und es war ein wirklich,
älteres Gebäude.
Ja. Ja, und auch keiner verstand, warum man sowas brauchte. So, ne? Und immer so, Und da weiß ich noch, da war irgendwie schon wieder Senat. Senat scheint immer zu sein. Dann hat jemand gesagt, ja, Sie müssen mal runterkommen. Im Kino gibt es jetzt den Vorschau-Monitor. Ich dachte, Wahnsinn. Da bin ich voll drauf reingefallen und bin da runtergekommen. Und dann saßen dann irgendwie die Studierenden alle da. Und dann gab es eine Vorlesung von Michael Wolf über die Geburtstagstorte im Film.
Naja, stimmt.
So. Und das fand ich schon cool. Ja. So, und alle hatten so eine Maske auf. Und dann habe ich gedacht, super, war ich schon mein Herz gebrochen. Ja. Und dann komme ich da raus und dann war dekoriert und es gab Pommes, Rot-Weiß und so. Und es gab Disco. Und das war der Moment, wo ich mich in diese Hochschule so verliebt habe, dass ich bis heute da bin. Also sie waren ja der DJ und haben Nubbelverbrennung auch gemacht am Ende. Also da haben sie ein Schicksal geschrieben. Ja. Haben sie ein Schicksal geschrieben, ja. Also meins.
Sie haben ja auch einen Kölsch versprochen während meiner Studienzeit. Können Sie sich noch daran erinnern?
Nee, das war nämlich, wofür gab es das denn?
Das war in der Filmgeschichtsvorlesung. Und zwar, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, als es um Metropolis ging. Ah. Metropolis, ein extrem zäher Knochen, wie ich finde, ein sehr zäher Stoff. Was sie damals gemacht haben, ich weiß nicht, ob sie machen, ist, dass sie einen Mini-Ausschnitt gezeigt haben aus der Giorgio Moroder-Version, in die ich mich sofort verliebt habe und mich auch gefragt habe, wieso die nicht die ganze Zeit gezeigt hat, warum wir diese...
Zumal die nur 80 oder 90 Minuten ist, die macht die Sache echt schnell, ja.
Und dann besprechen wir eben den Film, den Inhalt und so, und dann gibt es ja diese Texteinblendung, Mittler zwischen Herz und Hand ist das Hirn und so weiter, und dann wird so alles weiter besprochen, und dann haben sie gefragt, oder beziehungsweise gesagt, dass Metropolis ja als Vorwegnahme des Dritten Reichs betrachtet wird heutzutage von der Filmwissenschaft, und ob wir denn festmachen könnten, woran das liegt. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, Herr Burkeberg, und dann habe ich gesagt, naja, Mittler klingt ja schon so ähnlich wie Hitler. Ja. Und dann haben wir alle sehr großen Spaß gehabt. Und dann haben sie gesagt, Herr Burkeberg, wenn ich diesen Witz in die Vorlesung übernehmen darf, spendiere ich Ihnen ein Kölsch.
Und habe ich Ihnen das ausgegeben?
Ich habe dann gesagt, ich schenke Ihnen den, Frau Grützen.
Ah, dann ist gut. Also, weil den habe ich, also den sozusagen, ich habe ein Plakat mittlerweile, das hatte ich damals auch noch nicht, weil ich hatte ja, ich glaube, bei Ihnen hatte ich noch keine PowerPoints, sondern musste das mit zum Teil.
Sie hatten doch einfach noch diese Filmrollen.
Die waren dann mittlerweile, die hatte ich dann mittlerweile, die habe ich nicht mehr. Also ich habe so ein Plakat, wo tatsächlich Hitler so steht und rechts steht einer in so einer Arbeiteruniform und links da, also links so ein Geistesmensch so. Und den Hitler-Mittler, den habe ich drin, aber wenn ich das jetzt, also im Wintersemester ist Stummfilm, werde ich die Quelle angeben.
Können Sie sich schon mal freuen?
Können Sie sich schon mal freuen, weil so erklärt man den, es gibt so einen bedeutenden Theoretiker, der heißt Siegfried Krakauer. Ja. Und der hat halt die Filmgeschichte vor dem Dritten Reich angeguckt und hat halt überall geguckt, wo schon praktisch die Vorboten sind. Mhm. Und wenn man das so abstrakt erklärt, kein Studierender hört sich eine Krakauer Vorlesung an, aber wenn man sagt, so, jetzt gucken Sie mal, ist der Krakauer da in Metropolis? Ne? Während er das damals gesehen hat, hat er das noch nicht gesehen. Und dann sitzt er da in den 40ern und denkt, mein Gott, da ist ja schon alles quasi drin. Ja. So kriegt man das vermittelt. Das ist wieder so ein Ding. Mittler, Hitler. Okay. Ja.
Es gab auch einen Moment in der Filmgeschichtsvorlesung, wo ich dachte, ach, das ist ja wirklich nur für mich, weil da haben sie gesagt, ich zeige Ihnen etwas, das wird vor allem den Herrn Burkeberg hier im Raum freuen. Und dann haben sie die Eingeborenen von Trizonesien angespielt, um uns die Besatzerzonen zu erklären. Ja. Was man ja nur als Rheinländer versteht.
Das versteht
ich war
man
der einzige Rheinländer im Saal.
Das habe ich immer noch drin, die Trizonesien, wegen der Trizone.
Auch, aber nicht mehr mit dem Kassettenrekorder.
Nicht mehr mit dem Kassettenrekorder. Und ich habe es, also mittlerweile, aber ich hab den Text auch da, weil ich gemerkt habe, irgendwie, also die ausländischen Studierenden müssen ja irgendeine Chance haben, diese eine Strophe zu verstehen. Und Bizone und Trizone ist ja auch was, wo man, wenn man also Nachkriegsgeschichte Deutsche macht und irgendwie den Trümmerfilm unterrichtet, muss man ja irgendwann mal das mit den Zonen erklären. Ja. Und das ist ja auch eher so eine Herausforderung, da nicht nur so eine Landkarte zu zeigen. Ja. Man muss ja irgendwie auch den Studierenden aus Finnland, sage ich jetzt mal, oder die Studierende aus Ghana irgendwie davon überzeugen, dass sie jetzt mal kurz wissen muss, was mit diesen Zonen ist, damit die verstehen, dass da in drei Zonen verschiedene Filme gemacht werden. Ja. Und dann, das ist dann so ein Ding, wo man sagt, okay, dann hören wir uns jetzt die Trizonesien an, weil da gibt es ja irgendwie auch so diese Zeile drin, wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Ja. Und das verstehen sie dann schon, was das für eine Härte auch hat. Ja. Das irgendwie nach dem Krieg zu spielen, weil natürlich waren das Menschenfresser. Ja. Das merkt man schon, wenn so im Saal dann erst so, haha, und dann so, Das sehen Sie mal. Also wir haben aber ja doch gar nicht so ein schlechtes Gedächtnis.
Ja, das stimmt. Warum
haben Sie eigentlich nicht abgeschlossen, Herr Burkel?
Weil ich habe mich in München so unwohl gefühlt.
Ja.
Es war dann so eine Zeit, ich habe dann, meine WG hat sich aufgelöst und ich bin dann ganz unglücklich geworden. Ja. Und ich hatte dann tatsächlich eine Zeit lang ein extremes Problem mit Panikattacken, aber so ein ganz fieses Problem, das mich so von allem abgehalten hat.
Und schade.
Ja, das war sehr schade. Ich habe das auch immer bereut. Ich habe das immer bitter bereut.
Beim Grundstudium haben Sie irgendwie zu Ende gemacht.
Genau.
Ne? Und
mir hat es dann auch so leid getan, dass im Hauptstudium plötzlich dieser Zusammenhalt völlig weg war.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, ich komme aus den Semesterferien zurück und plötzlich sind alle Einzelkämpfer, während wir vorher alle alles zusammen gemacht
haben. Ja, und dann ist alles auseinander. Also, weil heute wäre das sozusagen gar kein Problem mehr. Ja. Also nach Berlin ziehen ist quasi schon Pflicht geworden. kommen dann alle wieder, weil sie feststellen, dass die Verheißung dann doch nicht so dolle ist.
Ja.
So, da würde man sagen, okay, jetzt macht der mal eine Pause und dann kommt der wieder, weil im Kern geht es ja im Hauptstudium dann darum, also bei mir noch ein bisschen tralala, ein bisschen beim Slansky wäre das gewesen. Aber hauptsächlich hätten die zwei Filme gemacht.
Naja.
Weshalb sie eigentlich an die Filmhochschule gekommen sind.
Na,
und das hätte die Welt doch gebraucht.
Ja, ich glaube auch. Ich habe es auch noch nicht ganz aufgegeben. Also das Studium zwar schon, also da kann ich glaube ich nicht mehr zurück, aber die Filme zu machen habe ich noch nicht aufgegeben. Also das wird glaube ich eines Tages noch passieren. So.
Da ist ja mittlerweile auch mehr möglich. Also was man da machen kann von Serie.
Na.
Also was weiß ich was, Fett und Fetter, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
Nee.
Das müssen Sie gucken, das ist ein Tipp.
Ja.
Ich glaube, das trifft Ihren Humor voll. Ist eine Serie mit kleinsten Mitteln gemacht. Fett und Fetter, sage ich jetzt mal. Angucken, einfach eingeben, suchen. Irre komisch.
Ja.
Da hätte ich mir Sie super vorstellen können. Bis heute eigentlich.
Ich habe ja auch bei Kennst du den schon, habe ich ja damals Freddy Got Fingered präsentiert und habe in meiner Einführung hergeleitet, warum das die konsequente Fortführung des Kinos von Bunuel ist.
Ja, was nicht falsch ist.
Sie haben mir nicht zugestimmt danach. Ja. Also,
aber was interessant, interessant erstmal, ne? Also ich glaube einfach, dass Sie sozusagen zum falschen Zeitpunkt, die Mobilität war noch eine andere.
Ja.
Und man sagt ja, ich kann doch jetzt irgendwie nicht nach was weiß ich was Hamburg ziehen und in München das Studium fertig machen. Das geht für eine Zeit lang. Und die Möglichkeiten, was man so alles als Diplomfilm machen kann, da ist auch Erstaunliches passiert. Da waren Sie vielleicht ein bisschen zu früh an der Filmhochschule und haben gedacht, oh, jetzt muss ich im Hauptstudium mal so ein Kunstwerk hinlegen.
Nein.
Weil die anderen machten das ja dann. Ne?
Ja.
Die wurde ja immer schwerer, weil sie sich zu Komödien auch nicht getraut haben.
Ja, Komödien war auch schwer. Da hat man sich echt sehr isoliert an der Filmhochschule, wenn man Komödien machen wollte, hatte ich immer das Gefühl.
Das gibt's immer noch.
Also ich hatte auch, als ich von Film 3 oder so war, dass die Vorführung im Kino hatte, Herr Slansky auch eine starke Komikkritik vom Stapel gelassen nach dem Film.
Ja gut, das gehört dazu, ne? dass sozusagen eine Komödie ist einfach wirklich ein Offenbarungseid.
Ja.
Also wenn da irgendwie so ein Drama abläuft, okay, dann sitzt man da und merkt ja gar nicht vielleicht, dass die da sich das angucken, gar nicht so dolle finden. Aber bei einer Komödie, wenn da die Leute nicht lachen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist einfach absolut tödlich und es gehört so viel Handwerk dazu.
Ja.
So, und dann ist man immer so im Verdacht, so der Publikumsanbieterer zu sein.
Ja.
Aber ich bestärke da jeden und jede drin, weil gute Komödie, also lechzen wir nicht alle danach.
Ja, absolut.
So,
ja.
Also ich zumindest, wir haben so ein kleinen Publikumspreis. Die Rotarier in München, die schmeißen da richtig Geld für die ersten Semester. So, also finde ich toll. Also die machen das doch jedes Jahr wieder. Es gibt echt so 8.000 Euro nehmen die in die Hand und da kann man mit seinem Erstlingfilm Publikumspreis gewinnen. So, und da merkt man, es gibt so drei Dokus, drei Dokumentarfilme, drei Spielfilme, die einen Preis gewinnen. Alle kriegen auch so Geld von allen. Und die sehnen sich so nach einer Komödie. Man kann schon, man weiß schon vorher eigentlich. Ne? So, wer eine gelungene 8-minütige Komödie macht, da geht denen das Herz auf.
Ja.
Ne? Das sind viele ältere Leute, so, die sind schlau, keine Frage.
Ja.
Aber so dieses Bedürfnis danach, auch so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, toll. Also letztes Jahr hat eine Komödie gewonnen, die in der Sauna spielte. Wirklich, Herr Wohlvater hat die gemacht. Ich habe mich selber kaputt gelacht. So ein Sohn, der seine Mutter irgendwie zum Geburtstag in die Sauna fährt und dann sagt die Mutter, nee, heute Geburtstag kommst du mit rein und so. Wie schrecklich das und toll das dann irgendwie alles ist.
Ja.
Also sehr, sehr schön.
Sehr, Saunaboy.
Wie schrecklich das dann für ihn ist, wenn es ein junger Mann ist, der da mit seinem Handtuch sitzt, mit der Mama und dann merkt, die Mama hat dann Sozialleben so und Freund. Toll, toll.
Ja.
Also Komödie ist super schwer. steiniger Weg, aber ja, Fett und Fetter ist eine Komödie.
Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an, ja. Aber das war wirklich, das war etwas, was ich auch immer, ich glaube, alle Filme, die ich gemacht habe, waren Komödien an der HFF oder zur HFF-Zeit, weil ich mich zu nichts anderem imstande sah, aber klar, also das ist natürlich, das ist die Königsdisziplin, das fand ich auch immer. Haben Sie manchmal das Gefühl, weil so ging mir das im Studium, dass vielleicht das Einstiegsalter etwas zu niedrig ist. Ich hatte das Gefühl, also ich meine, bei mir war es natürlich extrem, weil ich hatte sozusagen schon ein Leben hinter mir mit diesem ganzen Viva-Gedöns und so. Und deswegen bin ich zu einer sehr komfortablen Situation hingekommen, in der ich gesagt habe, so, ich will jetzt einfach mal in Ruhe was lernen, ohne mir einen Kopf zu machen. Aber ich hatte bei manchen Kommilitonen das Gefühl, dass es vielleicht einfach noch, dass noch so die 2-3 Jahre Lebenserfahrung fehlen, um sozusagen auch Filmerfahrung erleben zu können. Mhm.
Also es gibt so einen super Effekt, der immer im Oktober eintritt, wenn die neuen Erstsemester kommen. Ja. Ne? Dann haben die dann ihre erste Woche. Am ersten Tag sind die ja noch sozusagen unter sich. Die machen in der ersten Woche jetzt was ganz anderes. Die drehen nämlich zusammen Film. Ja. Das haben wir total umgestellt. Ja. So, dass die einfach ankommen, indem sie da in kleinen Gruppen irgendwas drehen.
Ah, super.
So. Also wirklich jetzt mit, die machen so eine kleine Übung. Ja. Und dann stehen dann so da die vom dritten Semester und vom fünften Semester und mit so einem Kaffee in der Hand. Und in Wahrheit gehen die natürlich Erstsemester gucken. Ja. Und dann sagen die immer, Frau Kurzen, die werden aber auch immer jünger. Und dann gucke ich die strafend an und sage, nee, die werden nicht immer jünger. Das Durchschnittsalter ist quasi stabil. Sie ja. werden einfach älter. Ja. So, ich werde älter. Für mich sehen ja eh alle aus wie 25. So, das kann doch nicht sein. So, also das Durchschnittsalter, das tut sich nicht so viel. Ja. So, aber es stimmt, das sind natürlich Extreme. Es sind ja immer so zwei so dabei, frisch von der Schule. Und mittlerweile aber auch einer oder zwei so um 30. Ja. Also eine große Bandbreite. Und wenn der Jahrgang gut läuft, dann kommt das zusammen. Ne? Dann sagen die Älteren, jetzt machen wir halblang. Ne? Jetzt lasse ich ja nicht ins Boxhorn jagen. Ja. Und wenn dein Mikro verloren gegangen ist, jetzt suchen wir erstmal alle in Ruhe und du wirst nicht exmatrikuliert und so weiter und so fort. So, die Jüngeren haben es schwerer. Aber man macht es trotzdem manchmal, weil man sagt, wenn wir den jetzt wieder rauslassen oder die, ne, die bewirbt sich nicht nochmal. Also gerade bei jemand, was weiß ich, was der allen Mut zusammengekratzt hat und sich irgendwie aus, sagen wir mal, Israel kommend beworben hat, das jetzt relativ selten, Syrien, wo man sagt, okay, richtig Ansage. Mhm. Ne, jemand, der jetzt aus der Ukraine kommt, 19 ist und das wirklich super gut gemacht hat. Also wo es nur das Alter gibt, nur das Alter, dann sagt man, okay, das riskieren wir. Genauso wie wir es riskieren. Es gibt keine Altersbegrenzung mehr. Die ist ja abgeschafft aus EU-Recht.
Und das heißt, ich kann ja nochmal kommen.
Das weiß ich rechtlich gesehen wahrscheinlich. No, also, keine Ahnung. so, dass man sagt, okay, also ich finde eigentlich, dass die älter sind, es zum Teil noch schwerer haben. Also wenn es mal so über 30 ist und aus so einem kompletten Leben so rausgerissen wird, die kämpfen eigentlich noch mehr.
Ja, glaube ich.
Also das ist diese wilde Mischung. Und wenn die gut läuft, dann entsteht so ein Zusammenhalt. Und wenn was nicht so, wenn der Jahrgang, manchmal ist auch der Wurm drin.
Ja.
Dann kommt das halt nicht zusammen. Dann irren die Jungen da drum und haben nicht so wirklich was zu erzählen, weil sie eben noch so jung sind und aus einem gut behüteten Haus kommen irgendwo. Also ich habe ja die ganzen, man sieht ja bei den Bewerbungsmappen häufig, man muss so ein Selbstporträt machen und dann sieht man häufig die Wohnzimmer der Eltern halt. Ich weiß jetzt alles über Elternwohnzimmer. So, macht man sich, warum drehen die das im Elternwohnzimmer? So. Also es gibt so eine Form von Behütung, die es einem echt schwer macht, was zu erzählen.
Ja.
Und das hat natürlich zugenommen mit dem Behütetsein. Also die Helikoptereltern, die Kinder sind ja jetzt bei uns.
Das hatte ich, aber das war immer der Eindruck, den ich hatte, dass es so StudentInnen gab, die wirklich so gut aufgewachsen sind und so behütet, dass die nichts zu erzählen hatten. Und deswegen, und die tendieren dann dazu, so diese ultradramatischen Stoffe zu machen. So,
so ausgedacht halt.
Ja, ja.
Und man sagt, das ist so wahnsinnig ausgedacht. Also wenn es ganz schlimm läuft, kommen sie dann ja im Film nur zwei mit der russischen Prostituierten mit dem goldenen Herzen an. Wo man irgendwie sagt, so ein bisschen Recherche, dass das mit dem goldenen Herzen und wie das da so alles aussieht, ne? Weil sie es aus Filmen einfach haben.
Ja.
Darum gibt es ja irgendwie auch das Verbot, dass man im ersten, also man darf ja im ersten Film keine Tiere einsetzen, weil es einfach unbeherrschbar ist, aber die Sache mit der Waffe, ja, die Waffenmeistergeschichte, aber auch, weil man das sich nicht mehr angucken konnte. Dass Leute, die noch nie in ihrem Leben eine Waffe gesehen hatten, plötzlich so eine Geschichte mit einer Waffe erzählten, weil sie so cool sein wollten. Also, wenn man so jung ist und nur aus anderen Filmen schöpfen kann, ist das ein Problem. Das ist, ist ein Problem. Also, sehe ich auch. Aber so ein, zwei pro Jahrgang geht häufig und klappt auch sehr, sehr häufig. Und man muss ja sehen, wir bilden ja so unterschiedliche Berufe auch aus. Also, bei VFX beispielsweise, den haben wir ja neu. So, da sind so vier. Da muss man eher gucken, dass das jemand ist, der kommunikativ in der Lage ist mit den anderen zusammen und der da nicht nur vor seinem Kompi sitzt und super Sachen machen kann, sondern wir wollen ja dafür ausbilden, dass er, so, dass er im Team arbeitet. Da muss man gucken, schaffst du das mit 19?
Ja.
So. Aber das ist im Prinzip eine große Lotterie. Also wir geben echt alles. Ja. Also wirklich, das ist ja ein irrsinniger Aufwand, dieses Aufnahmeverfahren.
Ja.
Also man sitzt da ja und guckt Mappen. Dann erste Runde, zweite Runde und irrer Aufwand. Aber letztlich sitzt man dann da, wenn man das hinter sich hat, dann geht man nochmal in sich, habe ich das wirklich gut gemacht? So, also sagen wir mal, bin ich dieses Jahr, nächste Woche, morgen fahre ich. Ich habe Dokumentarfilm, bin ich dieses Jahr drin. Und da kommen 20 junge Menschen, die in der letzten Runde sind. Und da werden dann jetzt irgendwie 5 oder 6 noch, also ein Viertel wird ausgewählt. So, und dann bin ich natürlich vorbereitet. So, die Leute, wo ich finde, dass sie exzeptionelle Sachen gemacht haben. Aber sie müssen jetzt morgen dann auch noch überzeugen, wenn sie da sitzen.
Ja, das war hart, als ich da vor dieser Kommission saß. Das war sehr, sehr aufregend. Ich musste vorher, es gab eine Schreibübung, die man noch machen musste. Und dann danach vor diese Kommission treten. Und dann weiß ich aber noch, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der Präsident, als ich mich beworben habe. Weiß ich gar nicht mehr.
2003. Da war noch Lengsfeld da.
Ja, genau, Lengsfeld.
Da war Lengsfeld noch da.
Und dann weiß ich noch, dann saß ich vor der Kommission, dann bin ich wieder raus und dann wusste ich überhaupt, hatte kein Gefühl dafür, wie es gelaufen ist. Und dann kam jemand anders raus, ich habe so reingespielt und dann sehe ich Lengsfeld, wie er so zu mir macht. Wo ich dann wenigstens wusste, das ist wohl sehr gut gelaufen.
Okay.
Da war ich dann beruhigt. Also Daumen hoch zu mir.
Die da sitzen, man versucht ja eine freundliche Atmosphäre zu machen.
Ja.
So, das haben wir auch noch mal ein bisschen verbessert. Also es gibt jetzt so einen Kennenlerntag.
Ja.
Also der ist ein bisschen getarnt. Ja. Da machen die dann irgendwas zusammen. Und dann denken die erst, sie wären so irgendwie wie bei Big Brother oder wie Deutschland sucht den Superstar. Und dann sind sie immer ganz überrascht, dass sie irgendwie zusammen und dann machen die alle so nett.
Ja.
So, und das wird auch überhaupt nicht benotet und nichts. Das geht nur darum, dass sie sich mal so beruhigen.
Ja.
Das hat schon eine Verbesserung gebracht. Und dann ist natürlich, haben wir die Kommission so ein bisschen kleiner gemacht, dass man da nicht so 7 Leuten gegenüber sitzt.
Ja.
Und dann sitzt da jetzt noch ein Studierender dabei. Also,
schön, viel besser geworden.
Dass man versucht irgendwie, also wir wollten ja immer schon nett sein in der Situation und sagen, wir interessieren uns für euch, weil ihr seid unsere Zukunft. Ne?
Ja.
Aber das ist sozusagen, wie kann man das als Raum auch erzählen? Ne? Wo setzt man sich hin? Wie setzt man sich hin?
Ja.
Das versuchen wir halt. Und die Aufnahmeprüfung ist ja so schwer, dass sich ja sowieso nicht so gigantische Zahlen bewerben. Mhm. Also falls jemand zuhört, der oder die vorhat, sich an der Filmhochschule zu bewerben und zu denken, da kriegt man ja sowieso keinen Platz, lesen sich mal die Aufgaben durch. Dann können Sie mal gucken, Sie in Ihr Umfeld. Wer ist bekloppt genug, so 2 Monate seines Lebens darauf zu verwenden, das zu machen? Die meisten wollen doch einfach nur irgendwo unterkommen und nichts machen.
Ja.
Und da ist dass man so sieht, was sie da so drehen und machen, ist schon toll.
Ja.
Also man muss irgendwie für Dokumentarfilm, dieses Selbstporträt, sieht man schon wahnsinnig viel. Da war dieses Mal eine Aufgabe, man sollte was drehen über jemanden, der sich so einen Plan macht und wo der Plan dann nicht so ganz hinkommt.
Ja.
Weites Thema,
ne?
Aber sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen.
Ja, kann ich also mir vorstellen.
Vom sage ich mal, klassischen Dokumentarfilm, wo jemand sagt, dann habe ich mir so und so gedacht und dann kam es ganz anders, bis zu der total experimentellen Poesieform, wo einer ein Gedicht vorliest.
Ja.
Also wo man sich vielleicht fragt, ist der Film selber der Plan, der nicht geklappt hat, ist da alles dabei. Also bewerben, wenn man denkt, man will Filme machen.
Ja, unbedingt. Im Grundstudium mussten wir ja bei Ihnen eine kleine und eine große Studienarbeit.
Eine kleine im Grundstudium.
Eine kleine Studienarbeit schreiben. Und, ich habe irgendwie eins war noch eine Hausarbeit oder so.
Das war im Hauptstudium dann eigentlich. Vielleicht haben Sie die noch gemacht.
Ne, ich habe einmal eine geschrieben über, das war im New Hollywood Seminar und da habe ich dann eine über Hal Ashby und wie der sozusagen Popmusik in die Soundtrack-Welt gebracht hat, mit seinem Cat Stevens Soundtrack. Und dann habe ich aber die große, die ich geschrieben habe, ich weiß nicht, ob das dann
Das war fünftes Semester.
Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ich
glaub, haben sie die vielleicht noch gemacht? Vielleicht, ja, kann ja sein.
Die habe ich dann über Ash geschrieben, aus Evil Dead, als ein Mann als Final Girl. Das war, weil vorher war nämlich die Vorlesung über das Final Girl.
Ah, okay.
Und da habe ich dann Ash, der Held, als Final Girl.
Ja, das gibt es schon noch. Also, sag mal, die Logik ist ja, also sehen, lernen, erstes Semester, Filmanalyse, zweites Semester lesen lernen. Ja. Ne? Also lesen wir so komplizierte Texte und im dritten schreiben.
Ja.
Also, weil das ist so wissenschaftliches, filmwissenschaftliches Grundding. Man muss die Sachen erkennen können im Film. Man muss sich dazu was Schlaues durchlesen können, dass man steht, ah, wenn ich den Text jetzt kombiniere mit dem Film, kommt was Besseres raus, als wenn ich nur selber drüber nachdenke.
Ja.
Und da muss man 12 Seiten schreiben. So, das fällt einigen ganz leicht.
Ja.
Muss man aber auch vorsichtig sein. Die neigen dann so zum Essay aus dem Handgelenk.
Was?
Ja. Und es fällt einigen halt total schwer, die so an jedem Wort rumschwurbeln. Die brauchen dann einfach mehr Betreuung. Aber eigentlich soll ja jeder in der Lage sein, am Ende eine kleine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und zu verstehen, was das ist.
Also ich kann mich noch erinnern, als ich diese Arbeit geschrieben habe, ich habe dann auch zitiert und auch bequält, alles und so. Und dann wird man ja bei Ihnen eingeladen ins Büro, wo Sie einem dann die Note mitteilen und wie es dazu kam. Und ich hatte dann, glaube ich, bei der Ash-Arbeit eine 3 oder so. Und dann haben sie zu
mir... Hat sie dir wirklich bei mir geschrieben, echt?
Ja, die habe ich bei Ihnen geschrieben und dann kam ich nämlich zu Ihnen rein und dann haben sie gesagt, ja, Herr Bokelberg, das sind ja hier Ihr Text und das hier sind so die Bücher, die Sie benutzt haben. Ich war jetzt mal bei uns in der Bibliothek und das hier sind die Bücher, die Sie hätten benutzen können. Dann holen Sie so einen riesen Stapel hervor und stellen den vor mir auf den Tisch und sagen, da wären überall noch genug Quellen für Sie drin gewesen. Deswegen konnte ich Ihnen leider nur eine 3 geben, aber Sie können halt gut schreiben, deswegen musste ich auf eine 3 gehen. Mhm. Das fand ich eine sehr schöne Bewertung, da habe ich mich total gefreut.
Okay, also der Punkt ist, also was man rüberbringen muss, ist, es geht ja nicht darum, diese Bücher aus Fleiß zu lesen.
Ja.
Ne? Also von mir aus, wenn jemand irgendwie 3 Seiten Deleuze nur gelesen hat und dann eine super Idee darauf hat und sich durch diese 3 Seiten gebissen hat, es geht ja nicht um die Masse, sondern darum, wie kommt man auf, dass man was denken kann, was man vorher nicht gedacht hat.
Ja.
Wie kriegt man das irgendwie hin? Und das kann Wissenschaft, wenn es gut läuft, ist das so, dass man sich eine Sache anguckt und sagt, das wäre ich nie drauf gekommen, das zu denken. Aber stimmt, jetzt, wo sie es sagen, sehe ich das so. Und diesen, was man immer sagt, so eine Dissertation, da muss man so 2 Waschkörbe aus der Bibliothek erstmal so durchforsten. Ja, klar, ist Unterwerfungsritual, aber auch, weil man dann so merkt, wie der Geist sich so formt. Und bei mir ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich eigentlich so Publikationen auch als Vorwand nehme, um irgendwas zu lesen, was mich interessiert. Also, was weiß ich, was ich schreibe ein Buch über Zeitverschwendung, also Zeitverschwender.
Ja.
Und mal ganz ehrlich gesagt, so viele Bücher hätte ich dafür gar nicht lesen müssen.
Ja.
Aber macht halt Spaß. Und man nämlich sagt so, ach, guck mal hier, noch irgendwie was über Hausfrauen, die ihre Zeit verschwenden. Sieht doch interessant aus. Ja, ich bin bei der Arbeit. Lese. Also dieses Lesen als gedanklicher Zündstoffbeschleuniger, den man dann so hat.
Ja.
Das sind ja tolle Momente.
Ja.
Wenn man sowas liest.
Das stimmt. Das haben Sie ja tatsächlich, Sie haben ihn ja eingangs schon erwähnt, das haben Sie ja bei mir auch mit Postman ausgelöst. Ich weiß ja noch, dass wir mussten ja dann zu Ihnen auch in die mündliche Prüfung irgendwann im Grundstudium.
Die gibt's noch.
Und da haben Sie gefragt, wer uns besonders gut gefallen hat oder wen wir besonders inspirierend fanden. Und da habe ich Postman genannt, weil ich das auch totalen Stuss fand, aber weil ich das so interessant fand, mich daran zu reiben. Und
Das
habe ich Ihnen dann auch so erklärt und dann haben wir so ein bisschen über die Theorien von Postman gesprochen. Und das habe ich mir auch direkt danach geholt, das Buch, weil ich mag das so, dass das so, ich finde es einfach so wahnsinnig beknackt und ich finde das einfach deswegen so.
Das
so
funktioniert
doch
immer noch. Also zweites Semester habe ich gerade gemacht.
Ja.
Also da gibt es so, insgesamt liest man da so ungefähr 20 Texte und wir lesen noch im Original.
Ja.
Also nicht so Zusammenfassung, sondern man liest dann wirklich so, also so ein Postman ist jetzt gut lesbar, aber sagen wir mal so ein Typ wie Gilles Deleuze, den ich eben erwähnt habe, da beißt man schon dran.
Ja.
Oder so ein Adorno. Ne?
Baudrillard war, glaube ich, auch.
Genau. Ne? Also, und diesmal hat der Adorno total gezündet beispielsweise, also in dem jetzigen Jahrgang.
Ja.
Das weiß man immer vorher nicht so genau. Wo der Jahrgang dann plötzlich sagt, Hacke, echt jetzt? Ich bin irgendwie Teil der Kulturindustrie und dann sage ich so, jetzt versuchen Sie mal da rauszukommen. Und alle so, aber wenn ich doch jetzt Experimentalfilme mache, dann sage ich so, nee, da sind Sie auch Teil der Kulturindustrie und was denken Sie denn, warum dieses, also ich bin natürlich gemein,
na ja, klar.
Warum hier dieses 97 Millionen Gebäude hier steht, weil Sie irgendwie so ein wahnsinniger Revoluzzer sind, so. Und dann zünden die Texte dann auch.
Ja.
Also das ist ja schon ein Zeichen, dass sie sich noch an diese Texte erinnern können.
Machen Sie auch noch McLuhan, führen Sie McLuhan noch mit dem Woody Allen, mit der Woody Allen-Szene?
Ja, und ich habe aber jetzt schönere Fotos von ihm. Also McLuhan zeigt, erstmal, weil den kennt ja keiner.
Ja.
So, und dann sage ich, der war ein echter Popstar. Und damit sie mir das glauben, zeige ich mir erstmal so ein paar Fotos, wie der sich so selber so dahinstellt vor sein Schild. So, ne? Und dann gucken sie alle noch und denken, naja gut, wenn die Frau Krützen sagt, der war ein Popstar. Ja. Und dann gibt es halt diese Szene bei Woody Allen in Annie Hall, wo der den McLuhan halt da vorne zerrt. Ja. Und dann sagen, ach, so, echt so bekannt war der, dass man einen McLuhan-Witz machen konnte. Ja. So, und dann lesen wir halt, das Medium ist die Botschaft. Ja. Das Medium ist die Botschaft.
Ja. Es gibt ja ein fantastisches McLuhan-Buch mit, weil ich mir dann auch später geholt hatte, von Douglas Coupland, dem Generation X Autor. Der hat dieses sehr, sehr starkes Buch über McLuhan, finde ich, geschrieben.
Ja, und ich habe das erwähne ich auch. Und dann irgendwie, was weiß ich, macht euch auch so ein bisschen Quatsch zwischendurch. Also wer das alles so gelesen hat, da gibt es eben die Anekdote, dass Katja Eichinger erzählt, Bernd Eichinger habe zum ersten Date ihr den McLuhan mitgebracht und so ihr Herz erobert. Ja. Und da gucken wir alle so, das war echt, sag ich mal, also zum First Date habe ich jetzt einen Tipp. So, also ja. Man sagt, dass sie so eine Einschätzung bekommen, weil sie, wenn, also Adorno haben sie irgendwann mal gehört, den Namen, ne? Aber die ganzen anderen eigentlich nicht, also noch nie gehört. Und da muss man ja irgendwie sagen, so, wir sind jetzt nicht hier irgendwie in der Regionalliga, wir sind jetzt hier irgendwie in der Champions League unterwegs, der Champions League der Wissenschaft. Ja.
Bei Adorno könnte man ja auch gut auf Thea Dorn verweisen, die hat sich doch nach Adorno benannt.
Da muss man aber sagen, ob die kennen. Ja. Also es tut mir sehr leid jetzt für Frau Dorn, also weil wir zwei können uns über die unterhalten. Also das ist natürlich das Allerblödeste. Und man sagt so, und wie sie sicher wissen und alle so die toten Augen der Mumie Ma. Also das sind dann so, wo man sagt, okay, das nehme ich wieder raus. So, das, ja.
Das, ich, was ich faszinierend finde, ich war auch eine Zeit lang Dozent an einer Privatuni in Berlin und war da Dozent für Medienethik. Und da habe ich viel aus ihrem Unterricht mitgenommen, habe unter anderem auch diesen Woody Allen-Ausschnitt geklaut, um McLuhan zu erklären. Und was ich da interessant finde, ist, ich habe dann versucht, das anhand mehrerer Beispiele zu erklären, wie man sich medienethisch verhalten kann oder muss oder soll. Und habe dann auch versucht, so die schillerndsten Beispiele zu nehmen, habe das dann sehr lange durchexerziert anhand der Hitler-Tagebücher vom Stern, worüber ich ja dann später den Podcast machen durfte. Oder habe es auch anhand von Gladbeck, da kann man das auch sehr gut, weil da ja alle so erschrocken waren, dass die Medien da so gnadenlos waren sozusagen. Und auch selbst die Medien selbst über sich erschrocken waren. Das ist immer ein ganz gutes Beispiel, um was zu erzählen. Und da habe ich auch so Dokus gezeigt und dann mit den Studierenden darüber gesprochen. Aber ich hatte dann so immer Vorlesungen freitags von 10 bis, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so, mit einer Pause dazwischen. Aber es kommt einfach immer der Punkt, wo man nur noch in leere Gesichter guckt und wo so ein Drittel eingeschlafen ist oder so und man so die Köpfe auf den Tischen sieht. Ich habe so das Gefühl, damit muss man so leben als Dozent.
Nee, damit darf man nicht leben. Also das könnte ich nicht.
Ja.
Also ich bin ja immer noch tierisch nervös,
ja.
Also über 35 Jahre im Job, aber irgendwie bis zu Bauchschmerzen, morgens um 6 aufwachen, ich träume irgendwie, keiner ist da.
Ja.
Also und
das hält fit.
Ja, wirklich, ich habe super Lampenfieber, das merkt man glaube ich nicht, aber wirklich so, ich kann auch nichts essen und ich bin irgendwie Technikprobe, wenn ich um 9.30 Uhr starte, 8.30 Uhr Technikprobe und alles. So, diese Anspannung und das wird für mich nie... Ich nehme das nie, ich zittere auch jeder Evaluation entgegen, wirklich so. Ja. Und denke, oh Gott, jetzt diesmal, ne, welche Vorlesung hast du, oder wenn ich eine versägt habe, also bei jede Filmgeschichtsvorlesung hat so 24 Stück und eine macht man nicht so gut, das ist einfach so. So, und wenn ich jetzt da diese toten Augen sehen würde, also natürlich, wenn die um 16.30 Uhr rauswanken, sind die erschöpft. Ja. Ne? Ja, genau. Sind erschöpft, ne? So. Aber so, sagen wir mal, bis da muss dann irgendwie um 16.15 Uhr nochmal so ein Knaller kommen, dass sie alle noch einmal so hoch wie so ein Kaffee, so, dass sie am Schluss nicht vor Erleichterung klatschen, sondern irgendwie so, hey, das war jetzt doch ein guter Tag. Ja. Also das ist schon der Anspruch. Also bei uns geht es ja von 9.30 Uhr bis 16.45 Uhr mache ich meistens. Mhm. Und dass man dann das so baut, dass man hinten in den letzten 15 Minuten noch irgendwas hat, was anspruchsvoll ist, wo sie nochmal rauskommen müssen. Ja. Und wo man sie nochmal mit einer offenen Frage vielleicht kriegt, um dann zu sagen, und wenn sie mit dieser Frage jetzt in den Abend hineingehen, ist mein Job getan, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja.
Zuck. So, also das könnte ich nicht. Also das könnte ich nicht. Wenn, also, dieses Jahr habe ich die neue Ousmane Sembène-Vorlesung. Die war noch nicht richtig gut. Die war so, ich mache mir hinterher immer so eine Note nach der Vorlesung. Ja. Dann habe ich eine 3+ mir hingeschrieben. Es war okay, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Und da habe ich mir schon so einen Kopf, dann laufe ich so ums Gebäude drumherum und da kann ich nicht mit leben. Das ist so. Nee, geht nicht. Geht nicht. So.
Dann habe ich auf jeden Fall offensichtlich was falsch gemacht. Irgendwie.
Nee, aber das ist sondern natürlich Unterrichtserfahrung ist eine Sache. Unser Tag hat ja eine Dramaturgie in sich. Mhm. Also wie viel harten Film kann man aushalten? Wann muss man mal so eine Belohnung setzen? Ich mache zu kurze Pausen, weil ich Pausen nicht aushalte. Altes Problem bei mir. Ich müsste etwas längere Kaffeepausen machen beispielsweise. Also so den Tag und sich immer aufschreiben hinterher.
Ja.
Also wenn Sie rausgehen, denken, das war nicht gut. Also wenn Sie nochmal machen den Job, kann ich nur empfehlen, nach jeder Sitzung, ich habe so ein Formular mir vorbereitet, schreibe ich mir genau auf, wie war das zeitlich, bin ich gut ausgekommen, was fast immer der Fall ist.
Ja.
Wo war der Hänger vielleicht? Weil der ist immer woanders.
Ja.
Was habe ich nicht gut erklärt? Was könnte ich vielleicht rausschmeißen? Und manchmal schreibe ich mir so hin, jetzt schmeiß es doch endlich raus. Ausrufezeichen, weil ich dann immer da sitze. So, also
kill das, your darlings.
Ja. Ne? Also wo ich dann irgendwie, was weiß ich was, Lois Weber nochmal hochfeiere, weil sie irgendwie eine Frau ist, die im Stummfilmbereich da war. Aber wo ich merke, das kommt überhaupt nicht mehr an, weil alle das schon ad acta gelegt haben. Jetzt nehmen sie endlich raus. So, ja.
Wieso sind Sie eigentlich nach München gegangen? Ist das nicht für Rheinländer? Sie lieben ja das Rheinland auch sehr. Da ist doch dann München eigentlich, naja, die Bayern.
Ich bin ja nicht wirklich in München, muss man dazu sagen. Ich bin an der Filmhochschule.
Ja.
Also ich pendel jetzt seit 22 Jahren.
Ja.
Und ich pendel natürlich auch bis zum Schluss. Ich habe die Familie hier, ich habe meine Freunde alles hier, mein soziales Umfeld hier. Aber im Semester bin ich natürlich weitgehend in München.
Ja.
So in der vorlesungsfreien Zeit. Alle, die mal studiert haben, vergessen schlagartig sofort, wann das war. Das ist der März, der August und der September. Da mache ich so meine Sachen jetzt hier, aber sonst pendel ich. Bin da nie in der Stadt angekommen. Wahrscheinlich auch, weil ich immer Köln so sehr geliebt habe, aber an der Filmhochschule schon. Und wie ich da hingekommen bin, ist relativ simpel. Ich habe ja so eine Unilaufbahn gemacht und parallel Praxis gemacht.
Mhm.
So, und hab dann bei meinem einzigen Kinofilm entdeckt, Krützen.
Schiefer und die Geigenblume.
Oh, ich bin beeindruckt, ja. Ne? Das ist nichts für dich. Kontrollverlust ist nichts für dich. Das kannst du nicht. Also du musst Kontrollverlust lieben, wenn du Filme machst. So, und dann habe ich mich habilitiert. Und da war das Habilitationsverfahren noch nicht abgeschlossen. Da war ich erst in Potsdam.
Ja.
Und habe eine Vertretungsprofessur gehabt. Und dann habe ich gedacht, du musst ja jetzt mal mit diesen Bewerbungen, muss ich jetzt bewerben und so vorsingen. Und da war das in München ausgeschrieben und ganz ernsthaft, ich wusste nicht, was die Filmhochschule war. Ich kam ja vom Uni, von der
aber
Uni.
Aber ihr habt doch so ein Renommee da.
Ich kam von der Uni, also jenseits der Universität, also für Leute, die Filme machen wollten, mit Sicherheit war das Mekka. Ich dachte, naja gut, du musst das ja mal üben mit dem Vorsingen. Und da habe ich mich irgendwie wo habe ich mich beworben? In Potsdam hatte ich mich gar nicht beworben, sondern da hätte ich dann bleiben können, aber wollte ich irgendwie nicht unbedingt an der Uni Potsdam, war so Habe ich mich um zwei Stellen schon mal so beworben. Ich glaube, Berlin und München.
Ja.
Und dann bin ich da vorsingen gewesen und fand das total seltsam, weil die irgendwie Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaft ausgeschrieben haben und nicht wussten, dass das zwei verschiedene Fächer sind.
Ja.
Sie wussten es einfach nicht. Und dass ich eben, ne, so, dass Kommunikationswissenschaftler normalerweise eben keine Filmgeschichte unterrichten. Ich aber jetzt irgendwie schon. Ich dachte, ja, okay, hast jetzt schön geübt.
Ja.
Und da habe ich diesen Ruf bekommen. Und ich war 37, also eine C4 mit 37 ist jetzt irgendwie schon, da sagt man, mit irgendwie drei Mitarbeitern, Sekretariat und so. Denk mal, ist mal ein Start.
Ja.
So, also das war schon ein Traumstart.
Aber es ist ja fast so ein bisschen kleine Haie-mäßig.
Das nicht schon. Also ich wusste schon irgendwie so, dass ich, was ich da machen würde. Und ich hätte mich auch mit dem Curriculum beschäftigt. Ne, und wusste, dass ich das ganz anders machen wollte.
Ja.
Das war denen auch ein bisschen zu forsch.
Mhm.
Also ich neige ja zu einer gewissen, wie soll ich sagen, und im ersten Semester machen wir das und im zweiten machen wir das. Ich hätte sehr genaue Vorstellungen, was ich da unterrichten wollte.
Ja.
Kleine Haie war es nicht, aber es war eher so, okay, toll. Also es war nahtlos. Ich bin ja ein Semester dann zwischen Köln, Potsdam und München gependelt.
Oh wow.
Und das war wirklich so wie Whitney Houston, die in Lissabon sagt, hallo Madrid. Weil ich, wenn man so, weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man im Zug sitzt und nicht mehr weiß, wohin man fährt.
Ja.
Wenn man so viel, so man sagt, Moment, von wo nach wo fahre ich jetzt? Fahre ich jetzt nach Köln oder fahre ich nach München?
Ja.
So, aber ich war halt super jung und das ging dann.
Ja.
Ne? Also das ging dann. Und dann hat sich ja dann, also nach der Party, muss ich auch sagen, bester Job der Welt.
Ja.
Also wirklich bester Job der Welt. Gerade weil das eben nicht Popstar ist, sondern weil man jedes Semester irgendwie denkt, und dieses Semester klappt es nicht mehr und die neuen Studierenden werden dich hassen und du musst die überzeugen. So, du musst sie ins Boot holen, dass sie Wissenschaft irgendwie interessant finden. Und das wäre an der klassischen Uni nicht so. Da wäre ich, glaube ich, abgebrühter. Und hätte diese ganzen Bachelorarbeiten da korrigieren müssen für Leute, die irgendwas mit Medien studieren. Und das Privileg habe ich ja. Ich habe ja Leute, die wissen, was sie werden wollen.
Ja.
Selbst wenn sie abbrechen, wissen sie ja, was sie werden wollen.
Ja.
Also Abbruch ist ja, sie sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, in den Jahren, ich glaube, in den letzten 20 Jahren haben 5 oder so abgebrochen.
Ja.
Das sind ganz, sie sind da ein Einhorn.
Da habe ich ja meine Rolle behauptet.
Ja.
Ja. Ja, das, es ist wirklich ein besonderes Studium, das muss man wirklich sagen. Also sowohl in der Studentschaft als auch im Forschungsbetrieb sozusagen an der Hochschule. Das war schon, es gab vieles, was mir nicht gefallen hat, es gab vieles, was ich sehr inspirierend fand. Aber es ist auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung, glaube ich, so im Studieren. Ich glaube, es ist auch eines der Studien, wo man wenig desillusioniert. Also ich glaube, dass viele Studierende oder StudentInnen in den jeweiligen Fächern, die sie studieren, ab zu so einem Punkt kommen, wo sie denken so, okay, das habe ich mir alles viel fancier vorgestellt oder aufregender oder interessanter. Und ich glaube, das Filmstudium an der HFF, vielleicht auch an anderen Filmhochschulen, habe ich natürlich jetzt keine Erfahrung, aber ich glaube, das ist eines der Studien, die eigentlich fast nie enttäuschen, weil es immer
ja,
so
dieser
Sache
Übergang
geht.
Ins Hauptstudium ist dann schon.
Ja, das war,
also,
das war meine große
Enttäuschung. Diese zwei Jahre ist man ja wie in so einem Hamsterrad und macht und macht und macht und macht und ist so am Laufen. So, das hatte man sich vorher auch nicht so vorgestellt, dass man so viel arbeiten muss. So, und dann kommt dieser Hänger.
Ja, dann muss man das so aus sich selber holen.
Da muss man jetzt, und da muss man eigentlich jetzt, wie holt man das wieder rein? Ja. So, ne? Und da gibt es dann schon so ein, auch so ein Dienstleisterdenken. Also unsere Prinzen und Prinzessinnen, sage ich dann immer, die überhaupt nicht wissen, wie es an einer normalen Uni ist. Und dann irgendwie so im Prinzip, also bei uns wird man ja so, und sie hätten übrigens mal eine Prüfung machen sollen, so und so und so und so. Ich schreibe ihnen eine Mail, ne, Mails lese ich nicht. Okay, soll ich zu ihnen nach Hause kommen und klingeln und sagen, sie müssen sich übrigens anmelden? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. So, also sehr überbetreut vielleicht, so und gar nicht mehr die Relation haben, wie, dass man ein normales Studium sich selber bemühen muss um bestimmte Sachen. Das geht schon, gerade dann im Hauptstudium ist dann oft so ein Hänger, so eine Desillusionierung. Dann gibt es einige Studierende, die sagen, dass sie doch sehr viele diskriminierende Erfahrungen an der Hochschule gemacht haben. Das heißt also, die Persons of Color, die zum Teil zumindest sagen, das ist eben keine vorurteilsfreie Hochschule, die auch desillusioniert sind. Wir sind halt auch Teil der Gesellschaft. Ne, da passieren die Diskriminierungen vielleicht in geringerer Zahl, aber sie passieren. Und das hatte man dann irgendwie nicht erwartet, dass das da ist. Und dann trifft es sozusagen besonders hart.
Ja.
Also, was weiß ich was, bei einer Autokontrolle diskriminiert zu werden, wird abgebucht unter Wut, so ist dieses Land halt. Aber die HFF, das kann doch gar nicht sein, die sind doch alle so schlau. Also es gibt schon auch Enttäuschung. Es gibt schon auch Enttäuschung.
Ja.
So, also ein Paradies gibt es sowieso nicht.
Ja.
Und dieses riesige Verwöhntsein, also Kamera, Equipment und irgendwie so ein kleines bisschen Geld zumindest und Filme machen können, ja, trotzdem.
Ja.
Da nicht mehr die Relation haben und zu sagen, ja, die aber irgendwas mit Medien in studieren, haben gar nichts, sagt man sich da nicht mehr.
Ja. Dieses Jahr ist übrigens 20-jähriges Treffen meiner Hochschulklasse im Oktober. Da sehen wir uns alle wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Wo denn?
Irgendwo in München. Wir treffen uns irgendwie alle in München.
Und wollen wir da nicht an der Hochschule eine kleine Hausführung machen?
Ja, na,
lade ich Sie ein.
Ich sage sehr gerne.
Also ich weiß nicht, wer es organisiert. Sagen Sie dem Bescheid.
Ja, mache ich.
Dass man mal, weil viele von Ihnen werden die ja gar nicht, also einige werden sie gesehen haben, aber nicht alle.
Ja. Schreibe ich mal in die Gruppe.
In die Gruppe rein, ob die Lust haben zu kommen.
Sonst komme ich alleine. Ich gucke mir das auch gerne mal an.
Ja, machen wir. Dann kriegen Sie alleine eine Führung. Also je nachdem, wo Sie danach trinken und essen gehen.
Ja.
Werden ja wohl nicht in Giesing, wo die alte Hochschule war. Da gibt es eine Pizzeria. Die Pizzeria gibt es noch. Die Pizzeria in Giesing gibt es noch.
Aber als ich da studiert habe, gab es da auch so ein Ehepaar hinter der Berufsschule. Die hatten sich so einen eigenen italienischen Feinkostladen da aufgebaut, wo die, glaube ich, nur von uns gelebt haben, von Studenten, die da vorbeikamen. Und die haben uns dann immer so Brote geschmiert und so.
Okay, die Tankstelle gab es ja auch noch.
Stimmt.
Die Tankstelle, wo man Chips irgendwie und ein Bier holen konnte. Und dann diesen einen Italiener. Also jetzt sind wir ja in einer ganz anderen Gegend, aber die Studierenden, die Cafeteria ist auch mittlerweile besser. Ja. Also die ist schon wirklich in Ordnung.
Aber ich habe immer gerne, ich bin ja immer am 11.11. um 11.11 Uhr aus dem Unterricht und habe in der Kantine einen Obstler getrunken.
Ja, wieso habe ich davon nicht erfahren?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich haben sie die Vorlesung gehalten.
Nee, am 11.11. das hätte ich gewusst. Das hätte ich gewusst. Also 11.11., wobei ich den 11.11. ehrlich gesagt gar nicht begehe.
Ja, ich auch nicht, aber so.
Wenn man da in München ist, dann kommt man auf die Idee, das zu machen. Der 11.11. ist ja hier entglitten in was, womit ich nichts mehr zu tun habe. So Karneval nach wie vor.
Der war noch nie so richtig, muss man ehrlicherweise auch sagen, der war nie so richtig
prickelnd. Der war nie so richtig. Ich gehe am klassischen Karneval mit meiner Tochter halt und die ist jetzt schon dabei, ihr Kostüm für nächstes Jahr zu planen. Also
was sind Sie dieses Jahr gegangen?
Dieses Jahr, wir gehen immer, also es gibt immer zwei Kostüme. Eins, was sie selber hat, wo sie dann Kindergarten mitgeht und so allein auf die Straße. Da waren wir leider mit Elsa geschlagen, aber okay, führte kein Weg an Elsa vorbei. Hatte sie sich gewünscht und hat sie dann auch, aber also wie im Kaufhaus, also ja, richtig so mit diesem.
Ich habe mir auch immer Kaufhauskostüme gewünscht.
Kaufhauskostüme, ne? Okay, hat sie ein Kaufhauskostüm und dann haben wir ja Sachen zusammen gemacht, Henriette und ich, und da bin ich mit ihr zusammen. Ich war Ephraim Langstrumpf und sie Pippi Langstrumpf. Und wir hatten aber auch Zubehör. Wir hatten auch einen Affen und ein Pferd, also wir hatten so ein Steckenpferd und einen Koffer mit Gold und sind dann hier durch die Südstadt gezogen. Aber nächstes Jahr ist. Die will immer sehr viele Geschichten hören und in meiner Not habe ich Raumschiff Enterprise, also mit Spock und Kirk, eine Kinderversion von mir ausgedacht, mit Abenteuern, die das Raumschiff Enterprise so erlebt. Ja. Und Spock ist natürlich ihr totaler Held. Und jetzt gehen wir, wenn es so bleibt, bis Februar, als Vulkanier. Also sie will als Vulkanier, als männlicher Vulkanier gehen, weil sie Vulkanierinnen nie gesehen hat. Ich sage, wo willst du die denn sehen? Ich habe auch hier, da habe ich ja so Fotos, es gibt auch Vulkanier. Nee, wir gehen als Spock. Gut, gehen wir als Spock zum Kindergartenfest mit den Klebeohren.
Hauptsache keine Red Shirts.
Ja, also es gibt vieles, was zu verhindern ist. Ja. Es gibt vieles, was zu verhindern ist. Und also als Spock mit so einem kleinen Spock zu gehen, ist ja ein Heimspiel, möchte man sagen, in der Südstadt.
Ich bin letztes Jahr mit Freunden hier aus Köln, ich komme ja auch immer dann, meine beste Freundin wohnt direkt am Eigelstein, bei der bin ich dann im Karneval immer, und wir sind mit zwei anderen Freunden als die Klimbim-Familie gegangen.
Ach super.
Meine Freundin Susi als Ingrid Steger, ich war Elisabeth Volkmann und dann gab es noch den Opa und den anderen mit
der Schiebermütze. Und wurde das denn erkannt?
Ja, ja, also da haben natürlich eher die älteren Leute erkannt und die haben sich alle so gefreut, weil das ist... Also Klimbim-Familie kennt jeder, wenn sie sieht, aber keiner erinnert sich mehr dran aktiv.
So, und dann sagt man genau, das ist genau wie ich gerade, so dieses dämliche Gesicht, Mensch, ja, genau. Die Klimbim-Familie, ja, ja.
Ja, das war sehr schön, das hat großen Spaß gemacht. Wo ich Sie schon mal hier habe, Frau Krützung, Sie als Expertin, ich finde das ja sehr interessant, also Sie haben ja selber gesagt, Filmgeschichte geht bei Ihnen bis in die 80er.
1980 ende ich.
Das ist so Ihr Expertenfeld bis dahin
sozusagen. Ja, wollen wir nicht übertreiben, weil niemand kann das als ganz überblicken, aber ich mache bis 1980 im Grundstudium. Ja. Und im Hauptstudium kriegen die dann was bei der Miriam Jacobs, die kann echt super unterrichten, die dreht das Prinzip dann um und macht nicht irgendwie so überblicksmäßig, was ich ja so mache, sondern die macht pro Tag einen Film, die 80er. Also jetzt hat sie gerade E.T. zwischen, also es geht dann weiter, 80 bis 95 machen wir insgesamt, aber ich mache nur bis 1980. Also ich habe dieses Jahr geendet. Das habe ich neu, da konnte man, habe ich die alle Kinos gebucht, da konnte man sich beim Abschlussfilm entweder Star Wars angucken, 77, oder Der Weiße Hai, 75. Und danach kam dann die Vorlesung über die Postmoderne, was kam sozusagen danach. Ja. Also da ende ich. Ja, aber verstehe. Sie wollten mir eine Expertin-Frage stellen, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann.
Nee, aber ich finde das, also wir haben es ja gerade eben noch gehabt darüber, dass es irgendwie bis zu vor ein paar Jahren noch so eine Art Konsens gab, was Filme betrifft und so. Und gerade durch Streaming dafür aufgebrochen wurde und viel verändert wurde und so. Und es gab auch so eine Phase, habe ich das Gefühl, wo Leute gesagt haben, ja, Filme interessieren kann mir, jetzt sind Serien, jetzt wollen alle nur noch Serien. Und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch so langsam wieder vorbei.
Ja.
Oder irgendwie so, oder Serien haben so diesen Glanz des Neuen verloren und es wird wieder weniger produziert. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt?
Ja, wenn ich das mal wüsste. Also das ist ja das Tolle an meinem Beruf, ne? Dass ich, also wenn ich, ich kann ja eigentlich mal sagen, wenn ich das wüsste, wäre ich schweinereich und würde mit meiner Familie...
Ja, CEO von Disney.
Nee, ich würde gar nicht mehr arbeiten, sondern irgendwie am Chiemsee sitzen mit Blick auf den See und ein Buch schreiben. Stimmt gar nicht, ich würde genauso weiter unterrichten. Also prognostisch funktioniert das ja nicht.
Ja.
Also wir sind ja so gut da drin, also es ist ja nicht so, wenn man sagt, aus der Vergangenheit lernen, dass man jetzt direkt Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen könnte. Das funktioniert eben nicht, sondern wir können, wir können sozusagen im Nachhinein erklären. Also diese Ermüdungswellen, das ist was. Ich kann über die Gegenwart einiges noch so sagen. Also diese Ermüdungswelle, was wir da beobachtet haben, stelle ich auch fest. Ja. Also wo sehe ich das Funkeln in den Augen der Studierenden, wenn sie über Sachen irgendwie reden? Das, sage ich jetzt mal, Sopranos-Hype, okay, dann hat man geguckt, was haben die denn überhaupt noch gemeinsam an Serien geguckt? Ich hätte ja nun gewettet, Game of Thrones haben alle geguckt, selbst ja. Das schon nicht
mehr. Das ist schon, das stimmt, das habe ich auch festgestellt.
Das schon nicht mehr. Ne? Ja. Und man dann sagt, okay, wo ist denn jetzt da, ne? Also Wednesday habe ich, ich gucke dann immer so in den Saal hinein, wenn ich Fernsehanalyse mache, wo ich sage, bei der Seriennummer war das genauso, dass man sagte, okay, bis Sopranos war das irgendwie, guck mal das, guck mal das, guck mal das. Und wenn ich danach Serien ansetze, sehe ich schon, also was weiß ich was, Mrs. Maisel oder sowas, ne, wo ich sage, wo ich auf die Staffel gefiebert habe, die toten Augen der Mumie Mark, hat keiner außer mir geguckt irgendwie so, ne? So, dann habe ich es im Reality-Seminar versucht mit den Kardashians. Ja. Man muss so gucken, wie viele Leute haben das mal gesehen? 2.
Ja, das ist doch RuPaul eigentlich viel mehr,
RuPaul,
oder?
Ne, habe ich in der Camp-Vorlesung. Ja. In der Camp-Vorlesung habe ich dann gesagt, so, Sie müssen mir jetzt Sachen sagen, die für Ihre Generation Camp sind. Ich würde mal vermuten, RuPaul. So, ja.
Also was ist denn Camp für die heute?
Das haben sie mir nicht beantworten können. Das war das Tolle. Das war das Tolle. Das ging auch besser. Also sie haben dann die alten Beispiele genommen. Also Sachen, die ich auch kannte. Das kann
also
nicht
John
sein.
Waters und so, oder?
Ja, das kann nicht sein. Sondern jede Generation erfindet das irgendwie neu, was sie uneigentlich guckt. So. Also ja, dieses, boah, das ist jetzt das Allertollste, ist so ein bisschen weg. Die Professur, wir haben ja eine Serienprofessur. Ja. Die ist super erfolgreich. Also in der Ausbildung reißen die uns die Leute gerade aus den Händen. Da ist schon noch Produktionshype. Ja. Und irgendwie im Writers Room schreiben zu können, scheint immer noch eine Traumvorstellung zu sein. Aber ich glaube, dass sich das wieder normalisiert hat. Dass man jetzt, das ist ja auch eine Form des Erzählens. Und unser Problem ist, für welchen Markt bilden wir denn dann eigentlich aus? Also für den Arthouse-Markt, der eine kleine Nische ist, okay, dafür sind wir gebaut. Wie wird der kommerzielle Markt aussehen? Gibt es im kommerziellen Markt noch für Filmhochschüler überhaupt Spielraum? Ja. Was könnte das sein, die 4, 5 Titel, die da sind? So, also das ist jetzt eher das Prognostische, was gefordert ist, dass man den Studierenden klar machen muss, diese Wachsamkeit. Ja. Was ich denen dann immer sage, ist, also das Einzige, was ihnen hilft, weil wir können sie nicht auf die Zukunft vorbereiten. Die passiert und sie sind mittendrin und sie können nur so gebildet sein, dass sie reagieren können.
Ja.
Wenn die Formen, also wenn die Filme wieder kürzer werden beispielsweise, wofür ich jeden Tag eine Kerze anzünde. Hassen Sie das auch so?
Oh, furchtbar. Es ist so,
warum ist alles immer 3 Stunden?
Es ist Wahnsinn. Also dass mal 90 die normale Länge war und jetzt ist es mindestens 100 immer. Das ist echt
100
krass.
Schaffe ich ja so. Würde ich sagen, okay, 101,
ja,
102.
Ja, wäre ich auch noch gnädig, aber so 120 ist echt zu Standard.
120 und dann 3 Stunden.
Ja.
Warum ist Babylon 3 Stunden? Das kann mir doch niemand beantworten. Ich verstehe es auch ökonomisch nicht, ganz ehrlich gesagt. Ne? Ja. Weil irgendwie geht dann jemand hin und sagt, also den gucke ich nicht an, der ist nur 2 Stunden lang. So kann man sich eine Stunde echt sparen können. Also, jetzt bin ich von der abgekommen. Also beispielsweise gibt es die Entwicklung, dass wir wieder auf, sag ich mal, 100 Minuten Maß zurückkommen.
Ja.
Familienfilme, wie geht die Entwicklung da weiter? Also wir können nur so ausbilden, dass die rauskommen, wachsam genug sind und nicht überrollt werden.
Mhm.
Weil wissen tut das keiner von uns. Mhm. Also meine Kollegen und Kolleginnen sind ja selber am Markt.
Ja.
Das hat sich ja auch geändert im Verhältnis zu der Filmhochschule, die Sie kennen.
Mhm.
Also Julia von Heinz und Markus Rosenmüller machen gerade die Spielfilmabteilung und beide drehen abwechselnd beispielsweise. In der Drehbuchabteilung war ja Michael Gutmann, der der ja im Markt war. Und die Neuen werden auch aus dem Markt sein. Da läuft gerade das Bewerbungsverfahren.
Ja.
Die können nicht sich vor die Studierenden stellen und sagen, was weiß ich was, Julia von Heinz stellt sich da nicht hin und sagt, und ich weiß übrigens, was das Nächste sein wird. Das weiß sie genauso wenig wie ich, sondern nur viel gucken, klug sein und reagieren können. So, also ich stimme in der Diagnose zu, wir müssen irgendwie wo wird der Kinomarkt hingehen?
Ja.
Also die kleine, feine Nische Arthouse. Was wird das Massenpublikum ziehen? Manta 2 ist nicht unser Ausbildungsziel.
Nee.
So?
Hoffentlich nicht.
Ja. Nee. So,
aber es wird auch niemals ein Marvel-Regisseur aus München kommen.
Das weiß man nicht. Emmerich, wenn er früher geboren worden wäre, wäre vielleicht Marvel-Regisseur geworden.
Das kann ja nicht immer nur Emmerich sein.
Ja, das stimmt schon. Aber sagen wir mal, in der Romantic Comedy haben wir jemanden. Aber trotzdem natürlich ist, wenn man Marvel-Regisseur oder Regisseurin werden will, muss man eigentlich den HFF München, kann man schnell machen. Und wenn es den nächsten Bachelor gibt, macht man die 3 Jahre Bachelor und dann sucht man sich halt jemand, der einen da nach vorne bringt, das vor allen Dingen technisch zu bewerkstelligen. Ja. Also dann ist wahrscheinlich ein Bachelor in VFX sogar die bessere Lösung und dann die Regie oben drauf zu setzen. Ja. Marvel glaube ich nicht, aber Action-Kino durchaus. Also,
es gibt auch kein deutsches Action-Kino mehr. Das finde ich auch.
Ja,
ich habe zuletzt noch so drüber nachgedacht, weil so in den 80ern war, in jedem deutschen Film ist immer einmal ein Auto auf 2 Reifen gefahren und so. Und dieses
Verfolgungsjagden. Ja. Auch im Fernsehen. Stunt.
Ja, und auch so, selbst in den Didi-Filmen ist immer ein Auto durch eine Wand gesprungen oder so. Das finde ich, das gibt es einfach gar nicht mehr, habe ich das Gefühl.
Ja, weil man natürlich auch dazu neigt, als wenn man das nochmal anguckt aus den 80ern, wie das aussieht. Ja. Ich mache beispielsweise auch was über so Serien aus den 80ern und da gibt es von mir auch so eine Verfolgungsjagd in der Schwarzwaldklinik. So, ja, okay. Okay, ne? Und das ist schon State of the Art ja. in der Zeit. Ja. Aber sie kriegen natürlich den Gigant voll Lacher, weil das so aussieht, wie halt in den 80er Jahren Fernsehen eine Verfolgungsjagd aussah. Ja. Und ich glaube auch bei 2 Nasentanken super. Ja. Das mit Sicherheit, ich erinnere mich jetzt nicht, aber bestimmt eine Verfolgungsjagd drin.
Ja, bestimmt.
Würde ich jetzt mal vermuten. Naja. So, also kommt das Genre-Kino wieder? Was wird mit dem Fernsehen sein? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen können wir wahrscheinlich nicht mehr als Einnahmequelle für unsere Studierenden jetzt für uns reklamieren. Mhm. Da wird das Geld gar nicht mehr zu da sein. Mhm. Also prognostisch klappt das nicht. Eine Filmhochschule kann einen sozusagen erden, dann sagen, so jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das, was ich machen will und dann wach machen. Ne, ja. Dass man alle mit allen Leuten redet, was passiert jetzt und wenn, ach, Netflix gibt mir doch keinen Job. Ja. Das dachte ich doch noch vor 3 Jahren. Ne? So, ja, stimmt. Neu positionieren. Vielleicht gehe ich doch irgendwie in Festivalkultur. Will ich nicht Kurator im Festival werden? Jemand, der keine Filme macht, aber sein Auskommen findet, ist ja auch ein Erfolg. Ja.
Frau Krützen. Das war ein sehr, sehr interessanter Einblick in alles, was ich seit dem Studium noch wissen wollte.
Jetzt sage ich das, was alle Studierende nach der Prüfung sagen. Was? Schon vorbei?
Ja. Ich habe mich tierisch gefreut, Sie wiederzusehen
und
einen kleinen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft zu werfen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind.
Aber gerne doch.
Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euch nächste Woche hier bei der Nils Wokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung.